Vielen Dank für die schöne Einleitung zur heutigen Predigt. Danke sehr. Und liebe Gemeinde, liebe Freunde und liebe Gäste dieses Gottesdienstes, ich begrüße Sie alle, begrüße euch alle sehr, sehr herzlich. Gott redet ja auf vielfältige Weise. Aber es gibt nur ein Dokument, ein schriftliches Dokument, welches zuverlässig die Worte Gottes und seinen Willen wiedergibt. Und das ist die Bibel. Die Bibel vom Alten Testament, von der ersten Seite bis zum Neuen Testament, bis zur letzten Seite. Und daran sollten wir uns heute einmal wieder erinnern. Heute ist nämlich auch Bibelsonntag. Und das darf ja auch mal erwähnt werden. Das ist ja für uns ganz wichtig. Unsere Grundlage ist die Bibel, ist das zuverlässige Wort Gottes. Nun, heute geht es um die Gotteskindschaft. Das ist ja ein wunderbares Thema. Und ich freue mich, dass ich heute auch einmal wieder hier sein darf und dass ich darüber sprechen darf. Und ich möchte noch eine kleine persönliche Geschichte einflechten, vielleicht für diejenigen, die das besonders interessiert. Der Schlüsselvers steht in Johannes 11, haben wir bereits vorhin gehört, Johannes 11 folgender. Und den lese ich einmal. Und zwar nach der Bibel, Übersetzung von Bibel heute. Er, nämlich Jesus, kam in sein Eigentum, aber sein Volk wollte nichts von ihm wissen. Doch allen, die ihn aufnahmen, die an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Sie wurden das nicht aufgrund natürlicher Abstammung, durch menschliches Wollen oder den Entschluss eines Mannes, sondern durch eine Geburt aus Gott. So sagt die Bibel heute. Andere Übersetzungen sagen, sondern durch Wiedergeburt. Durch Wiedergeburt. Für mich wurde dieser Text ganz besonders wichtig, weil er mit einem unvergesslichen Erlebnis verbunden ist. Und das ist meine Geschichte, der Beginn meiner Geschichte, die ich ganz kurz erzählen möchte. Und das ist alles schon lange, lange her gewesen, nämlich am Abschluss meines Studiums. Und ich war schon gerade im letzten Semester, habe in Wirklichkeit nicht richtig viel zu tun gehabt. Da kam ein Anruf meines Vaters. Ja, ich sollte rasch nach Hause kommen und ich müsste einen Pastor kennenlernen. Einen Pastor sollte ich kennenlernen. Ich brauchte keinen Pastor. Ich war ein guter Katholik damals. Und warum sollte ich einen Pastor kennenlernen? Nun, ich hatte damals eh nicht viel zu tun. Also ich fuhr nach Hause und da hieß es, da kam es noch schlimmer. Da hieß es, du sollst zur Zeltmission gehen. Da war nämlich Zeltmission und da predigt der Pastor. Diese Predigt musst du unbedingt anhören. Das war für mich eine Riesenüberwindung. Also ich bin da zur Zeltmission. Das war absolut fremd für mich. Und ich bin aber nicht richtig reingegangen, sondern habe mich da ein bisschen entfernt gehalten, so im Eingangsbereich. Also da, wo verschiedene halbseitende Typen sich meistens aufhalten bei einer Zeltmission. Also da bin ich geblieben, hat mich immer umgeschaut, ob nicht jemand da wäre, der mich eventuell kennen würde. War aber nicht der Fall. Also das ging alles gut. Aber von der Predigt habe ich nichts mitbekommen. Jetzt kommt's. Anschließend hat mein Vater zum Abendessen eingeladen. Zufälligerweise saß ich ganz in der Nähe von diesem Pastor. Das war damals der Hans Bruns. Der hat eine eigentlich sehr, sehr schöne Bibelübersetzung, eine Bibelübertragung herausgebracht. Und da saß ich dort so in seiner Nähe. Und unvermittelt fragt der, bist du ein Kind Gottes? Weißt du das? Also er soll das Kind Gottes sein und da soll ich noch ganz eine Gewissheit davon haben. Also das war nun ein bisschen komisch, dachte ich mir, so unvermittelt mich sowas zu fragen. Ich habe da ausweichend geantwortet und dann versucht, das Thema auf ein anderes Gleis zu bringen. Aber diese Frage ist bei mir hängen geblieben. Die ist bei mir hängen geblieben. Gut, ich bin am nächsten Tag wieder heimgefahren an die Uni zu meinem Studium, habe dieses Intermezzo beinahe schon vergessen. Da kam nach einigen Wochen kam ein Päckchen von dem Pastor. Der schickt mir ein altes Testament und ein neues Testament. Beides seine Bibelübertragungen. Dachte ich, was soll ich denn damit jetzt? Also, okay, ich nahm die beiden Bibeln und habe sie ins Regal gestellt. Nach ein paar Wochen schaue ich ins Regal, da stehen sie noch immer. Also da habe ich sie mal rausgenommen und dachte, schaust du mal rein. Also ich habe reingeschaut, habe ordentlich wie ich bin vorne angefangen zu lesen. Dachte ich, das kennst du doch da von der Schöpfungsgeschichte. Kennst du? Habe ich weitergelesen. Oh, ist doch spannend, dachte ich mir. Lese ich weiter. Wow, sehr interessant. Und dann habe ich angefangen, die ganze Bibel durchzulesen in den nächsten Wochen. Die ganze Bibel. Okay, Propheten nicht vollständig und die Psalmen, also so ziemlich die ganze Bibel durchgelesen. Und da wusste ich, worum es ging. Da habe ich Gott und sein Wirken kennengelernt und wusste, worauf es ihm ankommt. Ich wusste, dass wir einmal sterben und dass dann das Gericht kommt. Und wer nicht mit Gott versöhnt ist, der kommt ins Gericht und das ist dann gar nicht schön. Und ich habe auch gelesen, dass dann Jesus gekommen ist, um zu sühnen durch seinen Opfertod, damit wir eben nicht in dieses Gericht kommen. Und da habe ich mich erinnert. Ja, der Pastor, was hat er erzählt? Vom Kind Gottes. Ja, weiß ich ja nicht. Wie kann man denn Kind Gottes werden? Das war dann meine Frage. Meine drängende Frage war, wie wirst du Kind Gottes? Und auf diese Frage komme ich nachher wieder zurück. Also mir war jedenfalls klar gewesen, dass diese Frage der Gotteskindschaft eine ganz entscheidende Frage ist. Eine Frage für jeden Menschen eigentlich. Und Johannes hat ja die Aussage ja nicht ohne Sinn gleich an den Anfang seines Evangeliums gestellt. Für den war es auch entscheidend, dass jedermann weiß, Jesus ist gekommen, dass er die Menschen zu Gotteskindern macht. Das ist es ja doch, damit wir eine Beziehung haben zu unserem Gott und Vater. Ja, und dann sagt ja Johannes, wir haben dann das Recht, Kinder Gottes zu werden. Das stelle man sich mal vor, im Israel zu seiner Zeit, die Zeitgenossen, die haben das Alte Testament gehabt. Und da sagt einer, du hast das Recht, Kind Gottes zu werden. Das ist unerhört. Das ist eine Revolution. Im Alten Testament, wie wir alle wissen, ist der Name des Allerhöchsten ja unaussprechbar, unaussprechlich. Jahwe wurde nicht ausgesprochen. Das ging gar nicht. Und in das Allerheiligste durfte nur der dafür bestimmte Priester hinein. Und das nur einmal im Jahr. Er war so heilig. Und jetzt sein Kind zu werden, das geht ja überhaupt nicht. Das ist unvorstellbar. Und vielleicht einige Erklärungen, die Unterschiede zum Alten Testament und zum Neuen Testament. Das Alte Testament ist, wie wir wissen, ja nur für Israel. Das Neue Testament für alle Völker. Im Alten Testament hat Gott geleitet, das Volk Israel, durch eine Wolkensäule, eine Feuersäule und durch die Propheten. Im Neuen Testament leitet Gott schon immer und jetzt auch durch den Heiligen Geist. Er leitet durch den Heiligen Geist. Im Alten Testament musste ständig geopfert werden. Da gab es ja diese vielen, vielen Opfervorschriften. Es wurde ständig geopfert. Im Neuen Testament hat Jesus ein für alle Mal am Kreuz gesühnt und dieses Opfer gilt ein für alle Mal. Im Alten Testament, da musste man beschnitten werden. Im Neuen Testament wird man wiedergeboren. Wiedergeboren rein aus Gnade. Und Gnade ist ja das große Thema des Neuen Testamentes. Da geht es um Gnade. nicht um Verdienst oder sowas ähnliches, sondern es geht um reine Gnade. Das ist eine Revolution. Das ist eine Revolution. Ja, und wie dürfen wir uns diese neue Geburt vorstellen, wenn man nur ein Kind Gottes werden soll oder werden will? Wie dürfen wir uns diese Geburt vorstellen? Natürlich werden wir nicht noch einmal von unseren leiblichen Eltern geboren. Das ist ja klar. Und der Nikodemus, der hat ja auch recht, wenn er sagt, wir müssen nicht noch mal in den Bauch unserer Mutter hinein. Ist ja auch logisch. Und deswegen erklärt Jesus, was nun dran ist. Er sagt, menschliches Leben wird von Menschen geboren, doch geistiges Leben von Gottes Geist. Was er sagt ist, dass die Wiedergeburt, dass die neue Kreatur, die da entsteht, dass es eine geistige Kreatur ist, dass eine geistige Realität ist, das sagt er. Eine neue Kreatur im inneren Menschen. Und diese Kreatur, die da geboren wird, die ist nicht vergänglich, die ist ewig, die ist für die Ewigkeit geschaffen. Und diese Kreatur, die hat eine Heimat im Himmel bei unserem Herrn und Vater im Himmel. Und Johannes, weil das ist ja nun eine Sache, die ist ganz nicht so leicht verständlich, aber Johannes, der bestätigt das nochmal und bekräftigt das. Er sagt das, seht doch, welche Liebe der Vater uns erwiesen hat. Wir sollen seine Kinder heißen. Wir sollen seine Kinder. Und dann sagt er, das finde ich so schön, und er sagt, und wir sind es tatsächlich. Wir sind es tatsächlich. Wir können es wissen. Wir können sicher sein. Also äußerlich verändert sich da nicht so schrecklich viel. Also wir gucken, können da nicht viel ändern. Aber ich hoffe und denke doch, dass wir ein bisschen freundlicher schauen, wenn wir neu geboren sind und ein bisschen anders schauen, als wenn wir nicht, wenn wir nicht diese Gewissheit haben. Dann sind wir als Kinder Gottes, können wir fröhliche Menschen sein. Wir können auch den Willen Gottes jetzt erfahren und erkennen. Und wir selbst haben den Willen, möglichst gehorsam zu sein. Möglichst gehorsam. Und wir wissen auch, dass uns der Vater so liebt, wie ein Vater sein Kind eben nur lieben kann. Und wir wissen dann auch noch dazu, unsere Heimat, das müssen wir auch bedenken, unsere Heimat ist nicht mehr hier. Unsere Heimat, die ist umgezogen, die ist im Himmel. Da ist alles vorbereitet für uns, wenn wir nochmal erscheinen dürfen. Da ist alles vorbereitet. Das ist unsere Heimat. Na, wo ist unsere Heimat? Unsere Heimat ist doch dort, wo man uns kennt, nicht wahr? Und wo man uns liebt und schätzt, da ist doch unsere Heimat. Ich sage, wenn wir einmal da ankommen, da werden wir mit Freuden begrüßt, da kennt man uns und da schätzt man uns. Ja, und dann sagt er Jesus in Nikodemus, wer aber nicht von Neuem geboren ist, der kann Gott nicht mal erkennen. Er kann das Reich Gottes nicht einmal sehen. Die haben nicht die Augen dafür. Die können das nicht sehen. Die sehen das nicht. Man muss neu geboren sein. Nun, Kinder haben eine ganz besondere Stellung bei ihren Eltern. Natürlich. Also, mein Vater beispielsweise, der hat ja ein Geschäft gehabt mit etlichen Angestellten. Und wenn die einen Termin bei ihm zur Besprechung haben wollten, dann mussten sie sich rechtzeitig anmelden, haben einen Termin bekommen und mussten pünktlich da sein. Und das waren die auch meistens. Aber ich als Kind bin dann in der Firma rumspaziert, so wie ich wollte. Alle wussten das. Also Sohn vom Alten, ja, ich durfte alles machen. Dann bin ich bei meinem Vater, wann ich immer wollte, ins Büro rein. Meistens passt es dem überhaupt nicht. Aber ich bin da rein, ich durfte das. Aber nicht die Angestellten. Das ist der Unterschied. Als Kind hat man Rechte und der Vater sorgt für seine Kinder. Und noch eins, Angestellte beispielsweise, die haben einen Vertrag. Wann sie verpflichtet sind zu arbeiten, dafür werden sie entlohnt. Sie dürfen kündigen und man darf sie auch kündigen. Dann ist fertig. Dann ist das Verhältnis aus. Ja, als Kind, da können die Eltern einen nicht kündigen. Kind bist du immer. Wer einmal Kind ist, der bleibt Kind. Das ist es doch. Und das ist auch eine schöne Sicherheit für uns, wenn wir Kinder Gottes sind, nicht wahr? Ja, zum Recht, zu den Rechten der Kinder. Da ist ein Recht ein ganz wichtiges Recht. Und das sollten wir mal ganz klar sein und wissen. Das ist das Erbrecht. Nun, wir wissen, mit dem Erbrecht, das ja hier in der Realität immer angefeindet, teilweise, aber das Erbrecht ist ja ein natürliches Recht. Und Kinder Gottes haben eben auch dieses Erbrecht. Sie haben das Erbrecht im Himmel. Sie haben ein Anrecht auf das Erbe Gottes. Das ist es doch. Das muss einmal klar sein. Und wir empfangen von Gott, dem Vater, einmal das ewige Erbe. Wir empfangen das ewige Erbe. Und Paulus sagt, wenn wir aber Kinder Gottes sind, dann sind wir auch Erben. Und zwar Erben Gottes, aber als Miterben Christi. Das muss gesagt werden. Christi erbt zuerst und wir erben mit ihm das Reich Gottes. Ist das nicht großartig? Also ich kann mir das eigentlich gar nicht so richtig vorstellen. Ist aber wahr, die Bibel bezeugt das ganz klar. Naja, das Verhältnis zu den Kindern oder zwischen Kindern und Eltern war im damaligen Israel ein bisschen anders als heute. Man würde sagen, heute ein bisschen schwieriger, weil die Kinder wurden zu Respekt und zur Folgsamkeit erzogen und die Erziehung hatte im Wesentlichen dann der Vater. Und der griff dann ziemlich hart durch, kann ich mir vorstellen. Der hat für die Kinder ziemlich alles verplant. Und sogar im alten Israel, das war eine sehr schwierige Sache, wenn die Familien verarmten oder wirklich arm waren, dann konnten und wurden teilweise die Kinder weggegeben oder auch in die Sklaverei verkauft. Das war natürlich überhaupt nicht schön. So, also jedenfalls, die Kinder hatten damals nicht die Rechte wie heute und in der Öffentlichkeit kamen die Kinder überhaupt nicht vor. Die Öffentlichkeit war nur für die Älteren und die Kinder wurden ferngehalten. So, das müssen wir wissen, diesen Hintergrund. Wenn wir dann sehen oder hören, dass Jesus ja die Kinder gerufen hat, man soll die Kinder zu ihm bringen, er hat die Kinder geliebt. Also, da waren nicht nur die Jünger ein bisschen verstört, wenn sie Kinder bringen sollten, sondern die Leute waren dann sehr, sehr skeptisch. Was will denn, die Kinder gehören doch hier gar nicht her. Die Kinder gehören nach Hause, sie müssen folgen, das geht doch gar nicht. Nein, er hat sich den Kindern zugewandt, hat sie geherzt, hat mit ihnen Scherze gemacht. So, nicht nur das, sondern er hat den Kindern das Reich Gottes versprochen. Und das hat er nicht nur so eben gesagt, so aus Verlegenheit. Nein, wenn er etwas sagt, dann meint er auch so, dann ist es so. Er hat den Kindern das Reich Gottes versprochen, das Himmelreich. Lass die Kinder zu mir kommen, denn solcher ist das Himmelreich. Und noch mehr. Er ist noch weiter gegangen. Er sagt, solcher ist das Himmelreich. Aber wer nicht wird wie ein Kind, der kann das Himmelreich gar nicht empfangen. Und das war und ist eine Brüskierung damals für die Pharisäer und heute für alle Gelehrten, auch die gelehrten Theologen, für gelehrten Menschen, die sich auch ihr Leben plagen mit klugen Schriften, aber Jesus nicht richtig kennenlernen. Es gibt ja so viele kluge Schriften, die möchten das Wesen Gottes erklären auf verschiedene Art und Weise. Verschiedene Theologien, durch Theismen, durch Metaphysik, durch Metaphorik, durch Spiritualität, ich weiß nicht was alles. Wenn man sowas liest, das versteht man ja alles gar nicht. Aber diese Menschen, die das schreiben, die sind klug und das auch gar nicht falsch. aber das Herz Gottes haben die nie erlebt. Aber die Kinder Gottes, die haben ein Verhältnis zu ihrem Vater. Die kennen ihren Vater wirklich. Die machen nicht solche theoretischen Abhandlungen, aber die kennen das Herz Gottes. Die wissen, die haben die Güte Gottes erfahren. Die kennen wirklich Gott. Die Kinder sind das, nicht die klugen Theologen, die klugen Menschen. Nun, welche sind eigentlich die Eigenschaften, die man aufbringen muss als Kind Gottes, damit man Kind Gottes wird? Oder welche Eigenschaften liebt nun unser Herr besonders an den Kindern? Was schätzt er denn an den Kindern? Also, müssen die besonders folgsam sein? Müssen die besonders hübsch sein? Oder besonders niedlich sein? Oder so? Oder gescheit? So ein Kleiner und schon so gescheit? Kann schon schön sprechen oder so? Nein! Überhaupt nichts von dem. Gar nichts. Vielleicht verdeutlicht die folgende Geschichte von dem Seilakrobaten ein bisschen, damit wir erahnen können, was er schätzt. Und das knüpft an die Geschichte von vorhin, von der Einleitung, ein bisschen an. Also vielleicht kennt ihr sogar jeder, das ist vielleicht eine bekannte Geschichte, da ist ein Seilakrobat in Amerika. Also, der spannt über den Grand Canyon, ist ein riesen Canyon, ein Seil, und er will aller Welt seine Kunststücke zeigen und wie er über das Seil drüber balanciert und wie das funktioniert. Also er spannt das Seil, alle Leute schauen, sensationell, und er geht tatsächlich von einer Ecke, balanciert er mit dem Riesenstab, balanciert er rüber und wieder zurück und wieder zurück. Toll, fantastisch, wie er das macht. So, jetzt wird's aber schwieriger. Jetzt nimmt er eine Schubkarre, eine schöne weiße Schubkarre, und schiebt die Schubkarre über das Seil. Das ist extrem schwierig, weil er hat dann nicht mehr diese Balancestange. Also sensationell. Da kommt der Wind und er fängt die Windstöße ab. Toll. Er macht das fantastisch und kommt rüber. Das ist aber noch nicht das Ende der Vorstellung, sondern es geht weiter. Da sehen wir, da steigt ein Kind in diese Schubkarre. Was? Der wird doch nicht mit dem Kind darüber fahren. Doch, der fährt mit dem Kind in der Schubkarre über diesen Canyon auf diesem Seil. Es ist ja unfassbar. Aber er packt es. Er kommt rüber, die Leute laufen dahin zu ihm und vor allem zum Kind und fragen: Kind, wie konntest du das ertragen? Wie konntest du ruhig bleiben? Da sagt das Kind: Gar kein Problem. Ich habe überhaupt keine Angst gehabt. Der Mann da, der Akrobat, das ist doch mein Vater. Da hast du keine Angst. Das Kind hat Vertrauen, liebe Freunde. Vertrauen ist das, was unser Herr will. Und die Kinder haben das Vertrauen. Die haben keine Probleme. Die sind ganz offen. Unser Herr will nicht irgendwelche Künste von uns. Er will keine Kenntnisse, keine besonderen Fähigkeiten, keine Leistung. Unser Herr will, dass wir offen sind für ihn. Dass wir Vertrauen haben. Er will, dass wir von ihm wirklich alles erwarten. Und wir dürfen alles erwarten. Er will uns schenken. Er ist ja so reich. Er will uns beschenken. Und wir brauchen nur die Hände zu öffnen und zu ihm kommen. Das will er. Und das ist das Wichtigste, was er von uns will. Kinder sind ja schwach. Kinder brauchen Hilfe. Kinder können ja nichts anderes. Kinder sind ungeschickt. Kinder haben keine Erfahrung. Kinder müssen lernen. Kinder müssen lernen und sie lernen. Und sie lernen meistens, und wir sehen es auf eine ganz andere Weise, als wir meinen. Also, sie lernen durch Nachahmung. Sie schauen die Erwachsenen an, schauen vor allem die Eltern an und dann machen sie es nach. Na, sie machen die guten Sachen nach und leider auch die nicht so guten Sachen. Dann haben sie auch gewisse Eigenarten, die wir dann nicht so gut finden. So, und genauso wie es im Tierreich ist. Also ich bin ja da häufig am Chiemsee und da mal so viele Gänse und Enten und die gehen dann tatsächlich so im Gänsemarsch allesamt, auch die Enten gehen im Gänsemarsch, komischerweise. Also sie gehen dann hintereinander her und machen alles nach, was die Eltern vormachen. Das kann man sehr schön beobachten. So geht das mit den Kindern. Die machen das nach. Und was will der Herr? Der Herr will, und das muss uns auch klar sein, dass wir Gottes Nachahmer sind. Wir sind doch seine Kinder. Wir sollen Gott nachahmen. Wir haben ja doch Jesus vor Augen. Jesus nachfolgen, Jesus nachahmen. Das will er. Das will er. Paulus sagt, werdet also Nachahmer Gottes. Ihr seid doch seine geliebten Kinder. Also seien wir, bitteschön, Nachahmer Gottes. Was ich vielleicht doch noch erwähnen sollte, ist, Kinder sind ja auch gelegentlich unartig. Kinder können auch unfolgsam sein. Das ist es nun mal, liegt im Wesen von Kindern. Und dann erzieht natürlich Gott der Vater. Und er züchtigt auch. Und das sage ich auch, wenn es heutzutage nicht so richtig in ist, von Züchtigen zu sprechen. Aber er macht das. Also muss Maßnahmen ergreifen, die uns nicht so angenehm sind. Aber ich darf sagen, wer das merkt, dass Gott züchtigt, dann kann man auch sagen, er züchtigt mich ja oder uns ja, weil er uns liebt und weil er gerne möchte, dass wir bald wieder auf den richtigen Weg kommen. Nun, kommen wir zurück zur eingangs gestellten Frage, zu meiner Geschichte. Also ich habe Ihnen ja, hab ja gesagt, mein Problem war, ich wusste so, was die Bibel sagt, was Wort Gottes sagt, aber ich wusste eben nicht, wie man nun wirklich Kind Gottes wird. Das wollte ich wissen. Das war mein Problem. Das war virulent bei mir. Ich muss das irgendwie gelöst bekommen. Also hat mir keiner von Professoren gesagt und dann an meiner Uni, da war eine große theologische Fakultät, also von den Theologen, die ich da kannte, die haben davon keine Ahnung gehabt. Das war denn egal. Das war nicht deren Thema. Müsste es eigentlich sein, aber war es nicht. Also, ich konnte da keinen Menschen fragen und Literatur hatte ich auch nicht. Wusste auch nicht, wo man die herkriegt. Also, da habe ich mich, es fiel mir nicht ganz leicht, wieder an diesen Pastor gewandt, an diesen Pastor Bruns, der mir damals diese Frage gestellt hat. Der damals diese Frage gestellt hat an den Pastor Bruns. Und als hätte er darauf gewartet, ja, ich könnte vorbeikommen. Also wir haben Termin gemacht und ich bin dann hingefahren, musste wieder die Strecke fahren. Bin dann hingefahren und da kam ich zum Pastor. Der war ziemlich vorbereitet und er wusste sofort, was zu tun ist. Dann kam er auch gleich zur Sache. Also es ging mir ein bisschen schnell, aber es hat funktioniert. Das will ich mal kurz erzählen. Aber das eigentlich sollte es ja bekannt sein. Aber trotzdem, ich sage es nochmal. Also zunächst hat er dann gebetet. Hat für mich gebetet und dann mich aufgefordert, meine Sündenlast bei Jesus abzugeben. Habe ich gemacht. Und dann sagt er, dann soll ich meinen Glauben an Jesus laut bekennen. Schon schwieriger. Also, er hat das dann vorformuliert. Er hat mir alles laut vorgesagt und ich brauchte es nur laut, das war wichtig, laut nachsagen. Und das habe ich dann getan. Und das will ich mal, ich habe so ungefähr wie folgt. Ich lese mal vor. Lieber Herr Jesus, ich weiß, was du am Kreuz für mich getan hast. Ich kenne dich noch nicht richtig, aber ich will an dich glauben als den Sohn des lebendigen Gottes des Vaters. Ich möchte ein Kind Gottes werden, wie es in der Schrift steht. Bitte komm du in mein Leben und mache alles neu. Also so ungefähr dieser Text. Habe ich gebetet. Und dann hat er gedankt, der Pastor Bruns, und mir zugesagt, dass der Herr mich erhört hat. Wie schön. Hat mich aufgefordert, selbst zu danken, und das ging dann schon ganz gut. Und das war's dann. Das war's dann. Von da an hat der Heilige Geist sein Werk in mir getan und hatte viel zu tun. Und er hat heute auch noch eine Menge zu tun. Was tut er? Dafür bin ich Gott sehr dankbar. Und noch eins wollte ich sagen, was der Pastor Bruns hat das mir auch erläutert. Da sagt er so, dass er anwesend ist, dass bei dieser Lebensübergabe, wo ein Kind Gottes wird, dass da ein Zeuge anwesend ist, sagt er. Das ist ganz wichtig. Er sagt, das ist ja ein quasi-juristischer Akt. Ein quasi-juristischer Akt. Da ist er Zeuge. Er ist Zeuge. Und dass eine juristische Absicherung vor der sichtbaren und vor der unsichtbaren Welt. Und niemand kann mir die Gotteskindschaft streitig machen. Niemand, der das getan hat, kann jemanden das streitig machen, weil das ist dann eine sichere Sache. Also, ich habe es dann erlebt und das ist eine sehr schöne Erlebnis gewesen. Wenn ich Jesus ins Herz aufnehme, dann glaube und bekenne, wie es ja wie Johannes geschrieben hat, glaube und bekenne, dass Jesus der Sohn Gottes ist und sein Leben als Sühnopfer auch für meine Sünden gegeben hat, dann vollzieht der Heilige Geist. Der Heilige Geist tut das. Vollzieht das, was wir Wiedergeburt nennen oder Geburt durch Gott nennen. Ja, und Paulus bestätigt nochmal, wer auf diese Weise Kind Gottes geworden ist, wer auf diese Art und Weise Kind Gottes geworden ist, der wird fortan vom Heiligen Geist geleitet. Und jetzt frage ich euch, jetzt frage ich jeden Einzelnen, oben, unten, auch daheim auf dem Bildschirm, bist du ein Kind Gottes, weißt du das? Hat mich der Pastor Bruns gefragt. Bist du ein Kind Gottes, weißt du das? Da sehe ich schon, da nicken ja einige, genau, das freut mich wunderbar. Ich freue mich über jeden, der das jetzt von ganzem Herzen sagen kann. Auch an den Bildschirm, der sagen kann, das ist eine wunderbare Sache. Und derjenige möge sich bitte erinnern daran, wie er Kind Gottes geworden ist und was es für eine Freude gewesen ist. Und ich bitte den Herrn, dass er diese Freude ganz groß macht und diese Freude erneuert, dass diese Freude hält und bleibt. Aber Achtung. Die Zeiten sind böse. Die Ablenkungen viele. Die Versuchungen sind viel. Wir leben in einer Welt von Zwietracht. Leben wir entsprechend der Stellung als Kind Gottes? Wir haben eine herausgerufene Stellung, eine besondere Stellung. Nicht normale Menschen, sondern normal. Wir haben eine Stellung als Kind des Allerhöchsten. Leben wir entsprechend. Das ist heute wichtiger als je. Wer aber möglicherweise noch nicht sagen kann, dass er Kind Gottes ist und es noch nicht richtig weiß oder sich unsicher ist, dem sage ich, heute hast du Gelegenheit, es ist heute der Tag des Heils, es ist der Tag der Gnade. Wir leben ja erfreulicherweise noch in der Gnadenzeit. Folge diesem Ruf und mach jetzt auch ganze Sache, wie ich vor langer Zeit, über 50 Jahre sind es ja her, vor langer Zeit ganze Sache gemacht habe und bekenne du deinen Glauben an Jesus. Geh zu einem Ältesten, geh zu einem Bruder, den du vertraust und bete mit ihm, damit du auch Kind Gottes werden kannst. Nimm Jesus als deinen persönlichen Herrn und Heiland. Lass dich umgestalten von ihm zu einem Kind Gottes. Ja, der Herr braucht nicht unsere Leistungen. Er will, dass wir ihm vertrauen. Das ist das Wichtigste. Er will, dass wir ihm vertrauen und von ihm wirklich alles erwarten. Und wenn wir seine Kinder sind, dann will er mit uns seine Gemeinde bauen. Und er baut sie ja schon lange, weltweit. weltweit und glücklicherweise auch hier in Geretsried. Dafür bin ich sehr dankbar. Er baut ja seine Gemeinde. Und die Gemeinden, die sind nicht in einem ruhigen Fahrwasser. Die Gemeinden, die erleben Anfeindungen, immer wieder neue Anfeindungen von allen Seiten, möglicherweise größer als je. Wir leben wirklich in schwierigen und schweren Zeiten. In solchen Zeiten, liebe Freunde, darf man keine Kompromisse machen. Da muss man sich konsequent auf den Herrn ausrichten, auf Jesus ausrichten. Jesus ist der Einzige, wir haben das doch vorhin gesungen, ist der Einzige, der unbesiegbar ist, und hängen wir uns doch bitte an seinen Sieg dran. Nur dann haben wir die Chance, um hier rüber zu kommen, um klar zu kommen. Nur dann, wenn wir uns an den Sieg unseres Herrn halten, nur dann sind wir unangreifbar. Und noch einmal, denken wir daran, Gemeinden sind wahrhaft keine Wohlfühlkreuzfahrtschiffe, wo man sich ausruhen kann und wo es einem gut geht, wo gegessen und getrunken wird und reichlich. Nein, das sind Gemeinden nicht. Das sind sie eben nicht. Gemeinden sind eher Rettungsboote in stürmischer See. Da geht das nicht immer lustig und geordnet zu. Das sind wir Rettungsboote. Wir sind aufgerufen zu retten und wir sind aufgerufen, um uns im Trubel der Zeiten zu bewähren. Das ist es doch. Aber seid standhaft. Seid standhaft und schaut auf Gott, den Vater. Schaut auf Jesus, seinen Sohn, und lasst euch leiten durch den Heiligen Geist. Er ist eure Stärke und er wird euch bewahren. Amen.